Ihr Lieben, diese Botschaft, der Herr ist auferstanden, verdient das höchste Lob. Und das war eine Botschaft, die die Welt damals aus den Angeln gehoben hat. Man sich das vorstellt, diese Jünger, die verängstigt zusammengesessen haben aus der Furcht, sie werden die Nächsten sein, die verhaftet werden, gehen plötzlich hinaus. Und mehr noch, es macht ihnen nichts aus, ihr Leben buchstäblich hinzugeben. Wahrscheinlich nicht für eine Idee von Auferstehung, sondern aus Überzeugung, da hat jemand den Tod überwunden. Und aus diesen paar Jüngern wurde eine Bewegung, die bis heute die Welt erfüllt, soweit das fast die Hälfte der Weltbevölkerung Jesus Christus kennengelernt hat. Der Herr ist auferstanden, das hat die Welt aus den Angeln gehoben. Denn das bedeutet doch, es gibt nur nichts mehr, was bleiben muss, wie es ist. Weil Jesus den Tod überwunden hat. Und dieser grausamste Diktator hat nicht mehr das letzte Wort. Das wissen wir alle. Ich glaube, kaum jemand ist heute hier, der sagt, oh, sachlich ist mir das jetzt gar nicht bewusst gewesen. Die interessante Frage ist aber nicht, wissen wir das, sondern erfüllt dich das? Wie kann diese Botschaft in dein Leben so hineinsprechen, obwohl sie so gegen alles steht, was wir Tag für Tag erleben? Was wir erleben, ist schwierig. Zerbruch, leblos, Tod, Routine, Freude, Jubel. Aber es scheint alles so vergänglich zu sein. Jesus Christus ist auferstanden. Passt fast gar nicht in unsere Lebenswirklichkeit. Wie erreicht uns diese Botschaft eines unglaublichen Sieges? Nun, man kann wahrscheinlich verschiedene Wege wählen, je nachdem, wie man veranlagt ist, weil vielleicht ist einer da oder zwei oder drei von uns, die sagen, okay, ich habe heute Nacht eine Kerze entzündet. Im Raum voller Dunkelheit. Und eine Kerze reicht aus, dass die Dunkelheit weicht. Vielleicht ist manch einer von euch heute Morgen auch rausgegangen und hat gesagt, Ostersonntag, Auferstehung, ich mache einen Osterspaziergang. Und wieder dasselbe, das anbrechende Licht des Tages vertreibt die Finsternis der Nacht. Vielleicht gibt es auch manche von euch, die sagen, ich versetze mich in die Texte hinein, diese Auferstehungsberichte. Das Erschrecken der Frauen an dem leeren Grab, das einer stillen, fast ungläubigen Freude weicht und schließlich zu einem lauten Jubel wird. Paulus hat interessanterweise einen ganz anderen Zugang gewählt. Paulus denkt nach. Paulus argumentiert. Und er sagt sich, Auferstehung, das ist zwar was, was mich als Mensch ganz und gar betrifft, aber es muss auch zu erklären sein. Es darf auch meinen Verstand erfüllen. Und wir haben einen Teil dieses großen Auferstehungskapitels gerade gehört. Es ist das größte Kapitel in diesem ersten Korintherbrief, weil da das Herzblut des Apostels schlägt. Und er argumentiert, bis seine Gedanken jubeln und sein Verstand von dieser Freude über die Auferstehung erfüllt ist. Ihr Lieben, für die folgenden Minuten möchte ich gerne mit euch diesen Weg des Paulus beschreiten. Das heißt, wir werden so ein bisschen nachdenken dem, was Paulus hier vorgedacht hat. Und ich möchte das gerne in drei Schritten tun. Erster Schritt, an der Auferstehung hängt einfach alles. Wer diesen ersten Korintherbrief kennt, der weiß, das ist nicht so ein Brief, der ein Thema bewegt und entfaltet und die Leser mitnimmt und am Ende eine große Schlussfolgerung hat, sondern das ist so eine Art Gelegenheitsschreiben. Paulus arbeitet verschiedene Fragen der Korinther ab und er nutzt die Chance, um ihnen zu sagen, hier müsst ihr umdenken, da müsst ihr in eine andere Richtung gehen. Das ist das, was der Herr für euch hat. Er greift auf, was unter den Korinthern gerade im Schwange ist. Und das ist auch bei der Frage der Auferstehung so. Vielleicht habt ihr euch beim Hören dann gewundert, dass Paulus fragen kann, wie können unter euch etliche, also nicht ein, zwei, etliche behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten. Das waren doch alles Christen. Nun, die Korinther waren nicht so, dass sie die Auferstehung Jesu geleugnet hätten. Das war nicht der Punkt. Das, was für sie eine große Hürde war, wo sie gedanklich nicht drüber springen konnten, das war die Auferstehung von ihnen selbst. Dass sie leiblich auferstehen. Das war für sie fast schon ein Anstoß. Nicht, weil sie irgendwie grundskeptisch wären und sagen, Mensch, wir müssen alles hinterfragen und anzweifeln, sondern weil sie natürlich in dem Strom ihrer Zeit gedacht und gefühlt haben. Und die Griechen, das waren ja alles so gescheite Philosophen. Also viele jedenfalls. Und die einen von diesen dachten, Leib, wozu ist mein Leib da? Das ist das Gefängnis meines Geistes. Das ist eine Hülle, die muss ich endlich loswerden. Und dann ist mein Geist frei und ich will dieses Geistesleben haben. In Klammern, deshalb waren viele unter den korinthischen Christen gerade so scharf auf die übernatürlichen Geistwirkungen. Und ein anderer Teil dieser philosophischen Zeit, der sagte fast schon das Gegenteil. Er sagte, jo, also ich habe jetzt einen Leib in diesem Leben, danach bin ich ja nur noch Geist. Wenn ich jetzt diesen Leib habe, dann will ich jetzt mit allen Sinnen alles genießen, was mir dieses Leben zu bieten hat. Mit der Folge, sie lebten in Zügellosigkeit und sexueller Freizügigkeit. Selbst die Christen in Korinth. Paulus muss da so in seinem Auferstehungskapitel so ein paar ernsthafte Ermahnungen einbauen. Der sagt dann, täuscht euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch endlich nüchtern, und in Klammern, das ist ganz wörtlich gemeint, und sündigt nicht. Paulus stellt sich also bewusst gegen dieses damals so normale Denken. Und wir merken das ja auch für uns heute. Auferstehung, das passt nicht in unser Denken. Wir reiben uns vielleicht an anderen Stellen an dieser Frage als die Korinther damals. Aber es passt nicht, weil es diese Welt aus den Angeln hebt. Wie soll es dann in diese Welt passen? Paulus macht zwei Dinge deutlich. Er sagt, von dem Gedanken des Alten Testamentes her, von dem jüdischen Denken her, von dem, was Gott in diese Welt gelegt hat, ist Auferstehung immer leiblich zu verstehen, weil Gott uns alle mit einem Leib geschaffen hat. Das hat er nicht zufällig gemacht, das war Gottes Plan. Und Gott hat am Anfang der Schöpfung über jedem von unserem Leib gesagt, und siehe, es ist sehr gut. Gott ist nicht nur eine rein geistige Existenz mit Höhenflügen und ganz asketisch. Er ist Leib, anfassbar. Jesus wurde Mensch. Und das Zweite, was Paulus den Korinthern ganz deutlich machen will, so sagt, die Auferstehung Jesu hängt mit der Auferstehung der Toten, also auch mit deiner und meiner Auferstehung aufs Engste zusammen. Ohne die eine wird es die andere nicht geben. Weil aber die eine schon geschehen ist, nämlich Jesus ist nicht mehr im Grab, wird die andere deren notwendige Folge sein. Du wirst auferstehen, weil Jesus auferstanden ist. Und am Ende dieses Kapitels beschreibt Paulus dann, dass Gott uns einen neuen Leib schenken wird. Und er macht deutlich, weil Gott uns nicht leiblos sein lässt, sondern einen neuen Leib, einen nicht vergänglichen gibt. Darum geht mit eurem irdischen Leib jetzt ehrfurchtsvoll und achtsam um. Ihr könnt nicht einfach tun und lassen, was ihr wollt mit diesem Geschenk Gottes. Lebt doch so, wie es dem Willen und dem Wesen eures Schöpfers und Erlösers entspricht. Das ist dieser große gedankliche Weg von dem Paulus. Und ganz nebenbei spannt er diesen Bogen so richtig weit und sagt, an dieser Auferstehung Jesu hängt einfach alles. Denn wenn Jesus von den Toten wirklich auferstanden ist, dann ist ja alles wahr, was das Neue Testament sagt. Dann ist das Leben Jesu vom Kreuz, von der Krippe bis zum Kreuz nicht vergeblich gewesen. Sondern dann hat Gott dazu sein Ja und Amen gesprochen. Wenn Gott nicht Ja gesagt hätte, wäre Jesus ein Schwindler. Aber nun bestätigt Gott alles. Und die Folge davon ist, uns ist alles vergeben. Alles, also wirklich alles. Es gibt nichts mehr, was Jesus nicht vergibt, weil er lebt. Die Folge ist, wenn Jesus lebt und auferstanden ist, dann sind wir jetzt seine Kinder. Dann ist sein Heiliger Geist in uns. Dann hat Jesus uns seine Gegenwart versprochen bis zum Ende dieser Welt. Dann nimmt Jesus uns mit in seine Mission hinein. Dann ist Jesus bis heute noch unterwegs, um unsere Welt zu verändern. All das gilt, wenn Jesus auferstanden ist. Und Paulus macht dann so einen gedanklichen Weg und fragt sich, und was wäre, wenn er nicht auferstanden wäre? Na, dann wäre euer Glaube sinnlos, wörtlich leer, wie so ein hohles Gefäß. Kann man sich hinstellen, hat keinen Wert. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre das Kreuz eine absolut furchtbare Niederlage, das abgrundtiefste Scheitern, dann wäre das Kreuz das Nein Gottes zu allem, was Jesus gesagt und getan hätte. Und dann wären wir alle noch unter unserer Sünde, heißt getrennt von Gott. Dann könnten wir nicht zu ihm kommen. Dann hätten wir keine Chance, Kinder Gottes zu werden. Dann würde der Heilige Geist niemals in uns wohnen können. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir die bemitleidenswertesten Menschen, so Paulus. Weil wir einer Idee folgen, einem Religionsstifter folgen, der sich als ein falsches Pferd herausgestellt hat. Und dann hätte diese Welt ihre größte Hoffnung verloren, dass es da doch noch irgendwo und irgendwie einen gibt, der all das wieder hinkriegen kann, was kaputt gegangen ist, was Zerstörung ist, was Tod ist in dieser Welt. Einen, der dem Tod selbst gewachsen ist. Wir Menschen, wir empfinden den Tod ja nicht als das, was zum Leben so dazugehört. Wir sagen, das ist so. Aber im Herzen spüren wir wollen leben. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gegeben. Wäre Jesus tot, gäbe es keine Hoffnung, keine Kindschaft, keine Ewigkeit. Punkt, Ende, aus. Dann könnten wir jetzt nach Hause gehen und könnten Trauermarsch uns anhören und das war's. Nun aber ist Christus auferstanden. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass Paulus fast das Jubeln rausschreit, als er schreibt, nun aber ist gegen alles in dieser Welt. Nun aber ist Christus auferstanden. Er ist nicht tot. Er lebt. Und diese Botschaft stellt alles auf den Kopf. Aber sie schaltet unseren Kopf nicht aus. Paulus möchte, dass wir es auch verstehen. Nun führt er hier keinen Beweis an und sagt, die Auferstehung ist geschehen, weil, aber er spricht von Menschen, die den Auferstandenen begegnet sind. Am Beginn seines Kapitels erinnert er die Korinther, dass Jesus gestorben und begraben wurde. Und dass er das Grab erwähnt, ist nicht nur so eine Randnotiz, sondern will damit sagen, derjenige, der gestorben ist und derjenige, der jetzt auferstanden ist, das ist der, der in diesem Grab von Josef von Arimathea lag. Und dieses Grab ist jetzt leer. Ohne es zu erwähnen, setzt Paulus es aber voraus. Und er erinnert weiter die Korinther daran, dass Christus auferstanden und dem Kephas erschienen ist. Danach den 12. Und danach 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten jetzt noch leben. Es ist so, als ob Paulus sagt, seht doch hin. Christus ist erschienen. Er hat sich sehen lassen. Für uns nicht mehr mit unseren Augen, aber für die Menschen damals. Und es ist nicht irgendwie in irgendeinem verdeckten Winkel geschehen, in irgendeinem Kuhkaff, was keiner kennt, sondern Jesus auferstanden in Jerusalem, der Hauptstadt Israels. Alle Evangelien berichten ja, dass Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung sind. Hätte man damals wirklich irgendeine erfundene Nachricht in Umlauf bringen wollen, hätte man nicht Frauen als erste Zeugen benannt. Damals, ich sage es ausdrücklich damals. Ich erkläre es jetzt, ihr müsst nicht lachen. Ich sage, es ist damals gewesen. Ich verkünde nicht meine Meinung, nur das, was geschichtlich war. Damals waren Frauen als Zeugen vor Gericht gar nicht zugelassen. Sie galten als nicht belastbare Zeugen. Und wenn man sich vorstellt, jemand will wirklich der Welt weismachen, wir klauen den Leichnam Jesu und wir sagen, der lebt noch. Und das haben Frauen als erstes gelebt. Das wäre zerrissen worden. Das an sich war damals schon das Anstößige, dass es Frauen waren. Und Gott sagt, ja, genau das ist mein Weg. Ich offenbare die Auferstehung zuerst den Frauen, weil sie genauso viel wert sind wie die Männer. Und weil ich alles irdische Denkmal kurz durchstreiche. Paulus schreibt nun hier an so kleine gebildete oder möchte gern Philosophen der Stadt in Korinth. Und deshalb lässt er die Frauen weg. Nicht, weil er frauenfeindlich wäre, sondern weil er sich hier sagt, ich muss hier das nennen, was sie hören wollen. Und damit kriege ich sie, mit dem, was sie eigentlich erwarten. Und dann zählt er auf, Petrus als erster, der Jesus verraten hat, dann die 12 Apostel und dann diese 500 Brüder. Man stelle sich das mal vor. Paulus schreibt davon, dass 500 Leute, also zweieinhalb Mal so viel wie wir sind, auf einmal Jesus sehen. Sind die alle einer Halluzination zu Opfer gefallen? Das ist wahrscheinlich nicht denkbar. Und als Paulus diese Sätze geschrieben hat, lag dieser erste Ostermorgen ungefähr 24 Jahre zurück. Deshalb kann er sagen, hey Leute, es sind schon einige gestorben, aber viele leben noch. Und seine unausgesprochene Bitte, Korinther, fragt sie nach. Ihr könnt von mir die Namensliste haben, fragt diese Leute nach, was sie gesehen haben. Und sie werden euch sagen, Jesus stand vor uns mit einem Leib, wir haben seine Hände berührt, wir haben unsere Finger in seine Wunden gelegt. Er ist auferstanden mit einem Leib, nicht nur als fixe Idee in den Geist irgendwie. Stand vor euch. Die Auferstehung, an dieser Auferstehung hängt einfach alles. Und dann zieht Paulus in seinem Text in zwei Richtungen diesen Gedanken noch aus. Und das ist der zweite und der dritte Gedanke für uns heute. Der zweite, an der Auferstehung entscheidet sich deine persönliche Zukunft. Paulus schaut jetzt auf uns, also auf dich, auf dich, dich, auf mich. Und er benutzt dazu zwei Bilder aus dem Alten Testament. Das eine, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling unter den Entschlafenen. Er hätte auch sagen können, er ist der Erste. Er benutzt aber dieses Wort Erstling. Im alten Israel gab es einen Moment, auf den alle gewartet haben. Das war der Moment, wenn auf dem Feld oder im Garten die ersten Früchte reiften. Das erste Getreide, die ersten Oliven, die ersten Trauben. Das war ein Riesenfest. Und für die Israeliten war es so eine heilige Pflicht, diese ersten Früchte Gott als Opfer darzubringen, als Dank, weil Gott natürlich das Erste und das Beste gehört. Aber es war noch mehr. Für sie waren diese ersten Früchte wie ein Versprechen. Es wird eine Ernte geben. Es wird genug geben. Dann an der Ernte hing das Leben. Und Paulus überträgt das nun auf Jesus und sagt, Jesus ist dieser Erstling. Er ist als Erster vom Tod auferstanden. Und damit gibt Gott uns ein Versprechen, nämlich das Versprechen auf mehr, das Versprechen auf genug, das Versprechen auf alles. Alles ist in diesem auferstandenen Christus zu finden. Und alle, die an ihn glauben, werden auferstehen. Leiblich wie er. Sie werden leben wie er. Kannst du das als eine persönliche Zusage für dich hören und annehmen? Also nicht etwas, was du in deinem Kopf abspeicherst und sagst, jo, wichtiger christlicher Lehrinhalt, sondern als Gewissheit in deinem Herzen. Ich werde auferstehen. Nicht, weil mein Leben so toll ist und Gott sagt, wow, ohne dich wäre der Himmel arm, sondern weil Jesus auferstanden ist. Und du dich manchmal wie verzweifelt an diesen Jesus hängst und sagst, ah, ich habe nur dich. Und der Vater sagt, ja, das ist auch alles, was du hast, Jesus. Hast du diese Gewissheit im Herzen? Mir ist dieser Punkt wichtig. Ich erzähle euch was aus meiner eigenen Biografie unter der Überschrift Seltsamkeiten eines christlichen Menschen. Ich habe mich irgendwann bekehrt und mit Jesus gelebt. Und nun könnte man ja meinen, nach Lehrbuch ist zunächst einmal, wenn Jesus im Herzen ist, keine Angst vor dem Tod mehr da. Er muss doch jubeln, sich von Kronleuchter zu Kronleuchter schwingen. Aber das war bei mir nicht so. Vielleicht ist es ja bei euch so. Zack, der Moment, alles ist anders, super. Bei mir war es nicht so. Ich habe noch etliche Zeit, Jahre, immer wieder so eine Furcht in meinem Herzen gehabt. Eine Furcht vorm Sterben. Nicht, dass ich nicht wüsste, dass Jesus lebt. Ich habe ja mit ihm gelebt. Ich habe gebetet. Ich habe ihn erfahren. Aber dieser Punkt, dass es nicht nur in meinem Kopf ist, sondern in mein Herz fällt, der war nicht erreicht. Und ich habe mich sowas von innerlich geschämt. Weil ich dachte, ich bin der Einzige auf der weiten Welt, der sich an dieser Stelle etwas blöd anstellt. Ich habe mich innerlich in mich vergraben mit dieser Ungewissheit. Und es hat mich lange, lange Zeit gekostet, bis ich das mit einem Bruder mal offen angesprochen habe. Meine Scham überwunden habe, über etwas zu reden, wovon ich denke, na, das ist allen um mich herum doch schon längst sonnenklar, nur mir nicht. Und das muss ich doch niemand auf die Nase binden. Und wir haben gemeinsam gebetet. Und ich habe gemerkt, wie mein Herz erfüllt ist von dieser Gewissheit, Jesus der Erstling und ich werde ihm folgen. Ich werde auferstehen. Nicht, weil mein Leben so toll läuft oder ich die Hoffnung habe, dass ich es hinkriege bis zum Ende. Ich habe nur eine Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist, wird er mich mitnehmen. Lässt er mich nicht mehr los. Weil Jesus auferstanden ist, wirst du ihm folgen. Das zweite Bild. Weil der Tod durch einen Menschen in die Welt hineinkam, schreibt Paulus, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Adam und Christus. Paulus erinnert seine Korinther an Adam und Eva. An ihr Misstrauen. An ihre folgenschwere Tat. Und das Ergebnis war, sie wurden aus dem Garten Eden hinausgeführt. Sie haben die Nähe Gottes verloren. Das, wozu sie eigentlich berufen waren. Sie sind aus ihrer ureigensten Berufung herauskatapultiert worden, weil sie Gott im Herzen misstraut haben. Und das Schwierige ist, dass ihr Schicksal auch unser Schicksal ist. Deins und meins. Sie sind fort aus der Nähe, wir auch. Sie sind dem Tod geweiht worden und wir auch. Und Generation für Generation wiederholt sich diese Geschichte. Und dann sagt Paulus, aber nun ist Christus auferstanden. Der hat das durchbrochen. Der hat die Ferne von Gott und den Tod durchbrochen. Und eine neue Geschichte wird geschrieben. Und alle, die an Jesus glauben, sind Teil dieser neuen Geschichte. Das kann man sich leicht vorstellen an so einem Dominospiel. Viele Steinchen aufgestellt. Und der erste Stein, der kippt, löst eine Dynamik aus, sodass jeder andere Stein danach auch fällt. Zuerst der, von dem alles ausgeht, Jesus. Und danach alle anderen. Und wieder diese Frage, kannst du das als eine persönliche Verheißung für dich hören oder annehmen? Vielleicht denkst du, oh ja, ist ja schön, aber ich stehe so weit hinten in dieser Reihe der Dominosteine. Vor mir ist bestimmt so ein Knick in der Reihe, wie die aufgestellt sind und mich erwischt es nicht mehr. Ich bleib stehen. Es mag sein, dass du so denkst. Dann wirst du heute sagen, nein, es ist egal. Wenn der erste Stein fällt, fällt auch der letzte. Weil Christus auferstanden ist, wirst auch du auferstehen, wenn du auf ihn vertraust. Zweiter Gedanke. An der Auferstehung, dritter Gedanke, wir sind ja schon weiter. An der Auferstehung entscheidet sich die Zukunft unserer Welt. Ich habe gesagt am Anfang, diese Botschaft hat die Welt aus den Angeln gehoben. Und in der Tat wäre es viel zu wenig, wenn wir diese Botschaft nur hören würden für uns persönlich. Ich und mein Herr Jesus, wie schön. Bei Johannes lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sich vom Herzen riss, damit alle gerettet werden. Und Jesus hat gesagt, ich werde den Vater bitten und er wird seinen Geist senden, der wird der Welt die Augen öffnen. Also lasst uns nicht zu klein von Ostern denken. Nicht nur unsere kleine beschauliche Situation, unsere Familie, unsere Gemeinde oder Berlin oder sowas. Es geht um die Welt. Es geht um alles, weil die Auferstehung ein Versprechen ist auf mehr, auf genug, auf alles. Und die Aussage ist klar, Auferstehung heißt, das Spiel ist entschieden. Der Sieg ist errungen. Das Ende wird gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hört ja in den letzten Monaten und Jahren auch verschiedene so Deutungen der Welt und so weiter. Und so, es gibt so eine Weltuntergangsstimmungen auch unter Christen. Also das ist ganz schlimm und das Gericht Gottes. Wenn ich von der Auferstehung her denke, muss ich sagen, am Ende wird es gut. Da steht nicht der Untergang der Welt, sondern die Veränderung, die Verwandlung, die Heilung, die Wiederherstellung dessen. Am Ende wird das stehen, was Gott schon am Anfang sagte. Und siehe, es ist sehr gut. Klar, nach wie vor erleben wir das blanke Gegenteil, wenn wir in die Welt schauen. Wir erleben Pandemien, da sind wir Gott sei Dank fast raus hier bei uns. Wer weiß. Wir hören von Krieg, ganz aktuell. Hungersnöte, Flutkatastrophen, menschliche Grausamkeiten, Ausbeutung von Natur und von Mensch, Unberechenbarkeiten der Natur, all das ganze Portfolio. Es ist ein prall gefüllter Ordner, der liegt auf unserem inneren Schreibtisch und wir blättern drin und sagen, es ist alles so schlimm. Ja, es ist so schlimm. Und noch wüten die Mächte des Todes und Verderbens. Aber sie sind bezwungen. Das Spiel ist entschieden. Der Sieg ist errungen. Ich möchte es mal so sagen, seit seiner Auferstehung ist Jesus auf Siegestour durch unsere Welt. Und einen Feind nach dem anderen nimmt er aus dem Spiel. Paulus beschreibt das hier mit so einem Blick auf die göttliche Ordnung. Er sagt, zuerst ist Christus auferstanden. Danach die, die zu ihm gehören. Und dann wird der Vater im Himmel Jesus einen Feind nach dem anderen unter die Füße legen. Bis am Ende, ganz am Ende, auch der Tod besiegt sein wird. Die Feinde sind zwar besiegt, aber noch nicht entmachtet. Das ist eine Spannung, der wir stehen. Und das ist manchmal auch der Punkt, weshalb wir denken, diese Auferstehungsbotschaft, wo ist denn die Kraft in meinem Leben? Wo ist die Kraft für diese Welt? Ihr Lieben, diese Spannung gilt es auszuhalten, weil wir auf den Sieg zuleben. Ich mache mir das immer so deutlich, mit meinem bisschen Geschichtswissen, das ist nicht sehr viel, aber wenn ich mir überlege, Zweiter Weltkrieg, der Tag, an dem dieser Krieg endlich vorbei war, das Siegel drunter, der Sieg ist da, war der Tag, nicht der 8. Mai, sondern als die Alliierten in der Normandie gelandet waren. Damit war klar, Deutschland wird verlieren. Aber damit war der Krieg leider noch nicht zu Ende. Der dauerte noch und er hat noch viele Opfer gekostet. Aber mit dem Tag der Kapitulation war Deutschland entmachtet. Und dieses Bild hilft vielleicht. Die Auferstehung ist der Sieg Gottes über alle Feinde Gottes. und sie werden noch entmachtet werden, einer nach dem anderen. Und bis dahin, ihr Lieben, rufen wir, komm, Herr Jesus, komm bald. Bis dahin beten wir, dein Reich komme in diese Welt, in der wir leben, in unsere Familienwirklichkeit, in unsere Gemeindewirklichkeit, in unsere Nachbarschaft, komm in diese Welt, die dich so braucht. Und dein Wille geschehe dort, Herr, wie im Himmel, so auch hier bei uns. Da, wo es immer noch Leid und Schmerz gibt, wo immer noch Kämpfe mühsam sind und Siege unvollkommen, wo es immer noch dauert und wir nicht so ganz verstehen, Herr, warum dauert es noch? Aber das Spiel ist entschieden. Der Sieg ist errungen. Das Böse wird nicht dauerhaft toben können, weil Jesus jetzt schon unterwegs auf Siegertour ist. An Auferstehung hängt einfach alles. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Ihr Lieben, lasst uns in die Anbetung gehen, denn er verdient Anbetung. Und nochmal als Ermutigung, falls jemand von euch in dieser oder ähnlicher Weise sagt, ich habe da so Sachen in meinem Herzen, die traue ich niemandem zu sagen, weil als Christ dürfte ich nicht so denken, so fühlen oder solche Befürchtungen haben, bleib nicht dabei. Geh zu Jesus. Geh einen Schritt raus. Du sollst Gewissheit haben, nicht nur Wissen.